Liebe Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, das hier ist jetzt meine erste Buchrezension, die ich auch versuche, über diesen Podcast mal einzuspielen. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen darauf, ob das ein guter Weg ist, ob euch das Spaß macht, ob ihr da auch gerne reinhört. Eine Buchbesprechung sozusagen. Die Idee dazu, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank dafür, kam von Benedikt Geier. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder nicht. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut doch mal unter Irgendwas mit Menschen. Und wenn ihr das bei Google eingebt, dann stößt ihr auf einen tollen Podcast, den der Benedikt macht mit spannenden Interviews im Kontext von Medien und sozialer Arbeit. Und jetzt aber genug zum Vorgeplänkel. Ich schreibe ja immer wieder Rezensionen zu verschiedenen Büchern, die mich selber interessieren. Auf meinem Blog könnt ihr das Ganze auch unter Rezensionen finden, also bei Materialien schauen, dann Bücher und da gibt es einige Rezensionen dazu, meistens im Kontext Organisationsentwicklung, Digitalisierung, Sozialmanagement, so in diesem ganzen Kontext. Und ein Buch, was mir über den Weg gelaufen ist in den sozialen Netzwerken in der letzten Zeit, ist das Buch Digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen. Das Buch ist von Markus Albers und ist 2017 im Hansa Verlag erschienen. Ich habe das Buch ja vor jetzt einigen Monaten bekommen, habe das tatsächlich in relativ kurzer Zeit durchgelesen. Relativ kurzer Zeit heißt für mich, dass ich da schon immer ein bisschen Zeit für brauche, weil einfach meine Rahmenbedingungen für Bücherlesen nicht unbedingt optimal sind mit den Kids, mit Arbeit, mit allen anderen Projekten, die so dazukommen. Und so ein paar Blogbeiträge wollen ja auch noch geschrieben werden. Wie gesagt, ich habe es bekommen, habe mir das Buch tatsächlich gewünscht und einfach vor dem Hintergrund zu gucken, okay, wie schreibt jemand, der sich in der digitalen Szene, in der Szene von New Work, neuen Arbeitsformen, Flexibilisierung und so weiter, wie schreibt diese Person über das Thema Digitalisierung und dann auch noch in dieser, sagen wir mal, negativen Konnotation, also digitale Erschöpfung. Ja, das war mein Hintergrund. Ich will ein bisschen strukturiert vorgehen. Zuerst ein paar Informationen zum Autor selber liefern, also Markus Albers, wer ist das eigentlich? Und gehe dann auf das, sagen wir mal, übergreifende Thema von dem Buch ein und zeige euch dann ein bisschen auf den Aufbau des Buchs und gehe dann auch auf den Inhalt ein und mache abschließend eine kleine Diskussion und ein entsprechendes Fazit dazu. Also, wer ist Markus Albers? Markus Albers, wenn ihr da bei Google mal den Namen eingibt, dann stößt ihr einfach auf enorm viele Informationen dazu. Erlebt als Autor, Berater, Unternehmer in Berlin und ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Rethink, so heißt eine Firma, und Mitgründer von Neuwork, so heißen seine Firmen, hat als Autor beispielsweise bei der Brand 1 geschrieben oder war Berlin-Korrespondent von Monocle, eine Zeitschrift, und Redakteur der Welt am Sonntag und beim SZ, also Süddeutschen Zeitungsmagazin, hat er gearbeitet. Spannende Bücher hat er rausgegeben, zum Beispiel oder vor allen Dingen das Buch, das hier erwähnenswert ist, Morgen komme ich später rein. Morgen komme ich später rein, ein Buch über die Flexibilisierung von Arbeit und wie man diese Flexibilisierung möglichst gut gestalten kann, vor allen Dingen basierend auf seiner eigenen Gründungserfahrung. Ich verlinke natürlich in den Shownotes die entsprechenden Bücher, sodass ihr da auch irgendwie gerne reinschauen könnt. Deswegen ist es so spannend, also sich mit diesem Buch Digitale Erschöpfung zu befassen, weil er in seinem Buch Morgen komme ich später rein, naja, sagen wir mal, eigentlich eine Lobhudelei auf neues Arbeiten, auf Flexibilisierung, auf die Möglichkeiten von digitalen Tools in der Arbeit, auf Homeoffice, auf naja, Freiheit in der Gestaltung von Arbeit gelegt hat. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, ein Buch wie Digitale Erschöpfung ein ziemlicher Schwenk, der da stattgefunden hat. Also der Schwenk von der Euphorie über die Möglichkeiten der Flexibilisierung, der Digitalisierung in diesem Arbeitskontext hin zu der Feststellung, ma, ganz so einfach scheint das doch alles gar nicht zu sein, was da mit dieser, naja, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung im Arbeitskontext auch einhergeht. Genau, so viel zu Markus Albers. Ich setze natürlich auch dazu einen Link in die Shownotes, wo ihr einfach mal reingucken könnt. Ihr könnt auch die Rezension, die ich geschrieben habe, die ich verschriftlicht habe, bei socialnet.de nachlesen. Socialnet.de ja, ist eine relativ große Plattform, wo sich viel im Kontext der Sozialwirtschaft bewegt, eben auch viele Rezensionen. Jetzt aber zum Thema, worum geht es bei der digitalen Erschöpfung? Oder beim Buch Digitale Erschöpfung. Da ist zunächst, naja, sagen wir mal erstmal hervorzuheben, es geht natürlich um Digitalisierung, ja, die ja, angefangen von irgendwelchen Plattformen, Facebook, Twitter, Möglichkeiten der dezentralen, flexiblen Zusammenarbeit, also Arbeit 4.0, New Work, wie auch immer man das so bezeichnet, und bis hin zu ja, Entwicklungen in der Gesellschaft als Ganzes, ja, wo man sagt, okay, wie kommen wir mit diesen Thematiken oder mit diesen Megatrends, die da sind, oder mit dem Megatrend Digitalisierung überhaupt zurecht. Und dann ist natürlich Thema beim Buch Digitale Erschöpfung, naja, die Überförderungstendenzen, die auch mit den digitalen Möglichkeiten einhergehen können. Also wahrscheinlich, wenn ihr Podcast hört und da ein bisschen digital affiner seid, dann kennt ihr das natürlich. Ja, man schleppt sein Smartphone mit sich rum, das piepst und klingelt und macht und vibriert in der Hosentasche und erinnert einen permanent daran, dass draußen in der Welt theoretisch eine ganze Menge los ist, man selber nur irgendwie in seinem Keller sitzt und ja, ein langweiliges Leben führt. Ja, das kann dann natürlich, sagen wir mal, sehr negativ ausgedrückt auch zu ja, schwierigen Auswirkungen für das eigene Leben führen, gestresst sein, ja, dass die Auseinandersetzung beispielsweise in der Familie mit den Kindern leidet darunter. Ja, die Eltern laufen permanent mit dem Smartphone vor der Nase herum. An diese Nase muss ich mich natürlich auch irgendwie selber fassen, ja, wenn ich mich so in meinem Alltag beobachte. Ja, so diese ganzen Entwicklungen, die dabei sind, auch ja, Erreichbarkeit morgens um 6 die ersten E-Mails im Bett quasi noch zu lesen, bis abends um 11 Uhr, wo man dann irgendwie wieder im Bett liegt und noch den letzten Twitter-Verlauf nochmal kurz checkt, um zu sehen, ja, hey, jetzt bin ich hier völlig auf dem Laufenden. Ja, also diese Tendenzen, die damit natürlich einhergehen, sind schwierig, ja, muss man einen Umgang mitentwickeln. Und darum dreht sich dieses Buch. Ja, also die Frage, wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen, impliziert natürlich, okay, die digitalen Möglichkeiten, Flexibilisierung und so weiter, bieten auch die Möglichkeit dazu, diese Kontrolle zu verlieren, was dann, ich habe das in einem letzten Blogbeitrag beschrieben, auch zu, ja, oder auch zu Auslösern oder zu einem erhöhten Stresslevel, zu Auslösern von Burnout-Tendenzen führen können, permanente Erreichbarkeit, permanenter Druck und so weiter und so weiter. Wenn man das eben aus dieser, sagen wir mal, negativen Perspektive sieht und eben diese Frage mit, wie kann man denn damit eigentlich umgehen, für sich selber nicht unbedingt beantwortet. Das als Rahmen, nochmal kurz die Erwähnung dabei. Wenn man diesen Lebenslauf von Markus Albers sieht, mit der Gründung von Unternehmen, mit der Beratung von Unternehmen, gerade zu Themen wie Digitalisierung und New Work und so weiter, dann ist es natürlich super spannend zu sehen, wie schreibt denn so jemand über dieses Buch? Und dabei wird deutlich, dass Markus Albers nicht aus einer, sagen wir mal, technologiekritischen oder ablehnenden Haltung argumentiert, sondern im Vordergrund von dem Buch steht, welche Chancen auch die Digitalisierung bietet, Arbeit und Kommunikation tatsächlich besser, flexibler, fließender zu gestalten und dabei eben die Kontrolle über das Leben zu behalten. Kurz zum Aufbau von dem Buch. Das Buch untergliedert sich grob in zwei Teile. Der erste Teil nennt sich Ihr Wege und darin zeigt Markus Albers an vielen persönlichen Beispielen auch auf, wie dieses Gefühl der Überforderung und Erschöpfung, also Erschöpfung, ja nicht Schöpfung, sondern Erschöpfung, wie es überhaupt dazu gekommen ist, welche Entwicklungen haben sich da ergeben. Also viele Fragestellungen werden aufgegriffen, beispielsweise ist die neue Arbeitswelt, die sich da ergibt, eher Fluch oder eher Segen? Und dann wird anhand eines normalen sozusagen Arbeitstages geschildert, wie sich diese Entwicklungen eben zu diesem Gefühl der Überforderung und Erschöpfung entwickelt haben, ja, ausgebaut haben. Der zweite Teil nennt sich dann, also erster Teil Ihr Wege, ja, wie kommt es zu der Erschöpfung? Der zweite Teil nennt sich dann Auswege. Also welche Wege und Optionen, welche Möglichkeiten gibt es aus dem Dilemma der Erreichbarkeit und Erreichbarkeit und Flexibilisierung und Überforderung. Welche Wege und Chancen gibt es, daraus auszubrechen? Dabei werden, das finde ich tatsächlich ganz spannend, viele Menschen interviewt und gefragt und deren Interviews beschrieben, deren Lebenssituationen beschrieben, wie die mit diesen Schwierigkeiten umgehen. Und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dann in verschiedenen Kapiteln, ja, dahin zusammengeführt. Das macht das dann sehr, sehr handwerklich auch nutzbar, ja, also für jeden selber. Auf der einen Seite eben individuelle Strategien dargelegt nach jedem Kapitel und eben auch Strategien für Organisationen. Also welche Möglichkeiten haben Organisationen in diesem Kontext zu reagieren? Es ist ganz klar, auch das ist zu erwähnen, das ist erstmal kein wissenschaftliches Fachbuch, also es gibt keine trockenen Studien oder sowas, die da erläutert werden. Unabhängig davon gibt es aber natürlich am Ende des Buchs auch ein umfangreiches Literaturverzeichnis, wo man halt wirklich irgendwie gut gucken kann und weiterlesen kann, wenn man sich mit dieser Thematik dann weiter beschäftigen will und auch viele Online-Möglichkeiten dazu zu greifen, um da einfach weiterlesen zu können, was natürlich auch zeigt, dass das alles ziemlich fundiert ist, was er da beschreibt, also nicht einfach nur eine Darlegung von irgendwelchen Behauptungen oder sowas, sondern eben hinterlegt auf der einen Seite mit Quellenangaben, auf der anderen Seite eben durch die Interviews mit verschiedenen Menschen nochmal unterstrichen. Inhaltlich wird insbesondere die Erfahrung von Markus Albers mit unterschiedlichen Phasen der Digitalisierung deutlich und auch sehr transparent dabei dann dargestellt. Also diese anfängliche Euphoriephase in der Gründung von Unternehmen, die anders funktionieren und eben auf die Flexibilisierung der Mitarbeiter setzen, hin zu eben auch so dieser Fragestellung, naja, wie kommen wir denn dann überhaupt weiter? Ja, so irgendwie, wie kommen wir denn von dieser Euphorie, die eben zu diesen Überforderungstendenzen führt, wie kommen wir weiter dahin, dass wir auch in dieser neuen Arbeitswelt schneller, dynamischer, komplexer und so weiter gesund bleiben? Ja, so irgendwie, wie kann man da eben dieser digitalen Erschöpfung vorbeugen? Diese Gespräche, das auch nochmal zum Inhalt, sind aus meiner Perspektive wirklich sehr anschaulich ja, beschrieben. Also es gibt keine klaren Interviews, die da irgendwie Frage- und Antwortspielchen, sondern es gibt eher die Beschreibung der Menschen, mit denen Markus Albers dabei gesprochen hat. Und dabei gibt es eben auch, sagen wir mal, eine klare Bandbreite von Menschen, mit denen er gesprochen hat, also von Digitalisierungskritikern bis hin zu klaren Befürwortern, die sagen, naja, um damit mit den digitalen Entwicklungen klarzukommen, müssen wir eigentlich noch viel mehr kommunizieren, also so uns noch mehr in diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten hineinbegeben. Spannend finde ich dann auch noch inhaltlich, dass Markus Albers dann seine eigenen Erfahrungen mit, naja, mit dem Ausprobieren von Möglichkeiten darlegt. Als Beispiel, ja, das Handy abschalten. Ja, also er versucht dann eine Zeit lang irgendwie auf diese Kommunikation zumindest zu Hause zu verzichten mit der Konsequenz dabei, dass das nicht lange funktioniert, gerade als Geschäftsführer von einem Unternehmen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Auch die Möglichkeit, ein Telefon, ein Dumbphone, wie sich das nennt, anzuschaffen, also ein Telefon, so wie wir das von früher noch kennen, also das halt tatsächlich nur telefonieren und SMS schreiben kann und gegebenenfalls kann man noch ein bisschen Snake drauf spielen. Das hilft alles in diesem Kontext erstmal wenig, sondern da brauchst schon ein bisschen mehr. Man kann sich nicht einfach aus dieser digitalen Kommunikation abkapseln. Das so als Rahmen für den Inhalt. Für mich, sagen wir mal, als Diskussionsgrundlage und dann auch für so ein Fazit als letzter Teil dieses kleinen Rezensionspodcasts. Ich sehe das tatsächlich auch so. Also ich sehe es tatsächlich auch so, dass wir uns natürlich nicht nur mit den Möglichkeiten der Digitalisierung befassen müssen, sondern eben auf einer positiven Grundhaltung oder basierend auf einer positiven Grundhaltung auch mit den Grenzen. Also auch dazu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite wahnsinnig viele Möglichkeiten, Arbeit und Arbeitskontexte zu neu zu denken und dabei dann aber auch eben im Hintergrund zu halten, ja, warum machen wir das denn eigentlich? Also diese Flexibilisierung und die zunehmende Geschwindigkeit dient natürlich auch aus, sagen wir mal, wenn man es aus einer negativen Perspektive betrachtet, auch einer klaren Profitsteigerung der Unternehmen, ja, global zusammenzuarbeiten. Da werden irgendwelche Abteilungen outgesourced, die dann halt irgendwie in Indien sitzen, gerade so im Softwarebereich oder in China werden Produktionsstätten aufgebaut. Mein Bruder ist gerade 3 Wochen in China, deswegen ist das gerade irgendwie ganz, ganz, ganz präsent dabei und ja, also welcher Hintergrund ist da im Vordergrund? Weil wenn man New Work, also die Möglichkeiten neuen Arbeitens betrachtet, dann ist natürlich so die Frage, fokussiert man sich da auf diese schneller, mehr Profit-Geschichten oder sagt man, New Work muss unbedingt für den Menschen sein? Also die Entwicklungen müssen wirklich dahin führen, dass eine sinnvollere, eine bessere, eine für den Menschen erfüllendere Tätigkeit dabei rauskommt, wobei dann wiederum natürlich eben auch die digitalen Möglichkeiten helfen. Also es kann mir keiner erzählen, dass es total erfüllend ist, an irgendwelchen Fließbändern zu stehen und da Tag ein, Tag aus das Gleiche zu machen. Ich kenne das selber noch irgendwie von den Ferienarbeitszeiten, die ich damals so gemacht habe. Das macht keinen richtigen Spaß. Ja, so. Und da sagen wir mal, viele von diesen komplizierten, aber wenig komplexen Schritten durch Roboter abnehmen zu lassen, kann ja erstmal nicht so schlecht sein, wenn man den Menschen dann eben auch Möglichkeiten bietet, sinnvolle Tätigkeiten verrichten zu lassen und die Menschen eben auf dem Weg mitnimmt. Natürlich in diesem ganzen Kontext einer der wesentlichen Punkte, die Bildung und Weiterbildung der Menschen, das auf eine Zukunft hin entwickelt, die anders ist, zumindest als das, was wir bisher kennen. Ja, das eben als Chancen, wenn man da den Menschen, platte Attitüde, in den Mittelpunkt stellt, dann Hat das tatsächlich, gibt es da riesige Möglichkeiten, eben dann auch mit der Fragestellung dahinter, okay, wie beugt man dieser digitalen Erschöpfung vor? Dazu bedarf es eben auf Seiten der Organisationen, ja, klaren Umstrukturierungen, es braucht mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, es braucht andere Strukturen, die dahinter stehen, Hierarchien in Frage zu stellen, machen die so Sinn? Vor allen Dingen aber auch Prozesse, Routinen in Frage zu stellen, um dadurch mehr Innovation zu ermöglichen, also innovationsfähiger zu werden und naja, dadurch eben auch die Arbeit sinnvoller zu gestalten. Ist natürlich alles ein bisschen sehr, sehr übergreifend. Ich komme aber gleich auch noch mal kurz zum Thema Sozialwirtschaft in diesem ganzen Kontext. Also als Fazit erstmal für jeden, der sich da in diesem Kontext irgendwie mit beschäftigen will, ist das Buch sehr, sehr lesenswert. Es ist leicht geschrieben, man kann es schön lesen, es macht Spaß zu lesen, aber es bietet eben tatsächlich auch sehr fundierte Tipps, Hinweise, Möglichkeiten mit diesen Fragestellungen der Digitalisierung und ja, wie gehe ich damit persönlich um und wie gehen die Organisationen damit um? Welche Optionen gibt es da, damit sehr, sehr gut und eben aus einer sehr positiven Grundhaltung damit umgeht. Das hat mir sehr gefallen, deswegen von meiner Seite aus, wer da zum Beispiel jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, das geht ja mit großen Schritten quasi auf Weihnachten zu. Da kann man das Buch tatsächlich empfehlen. Jetzt noch kurz zum Thema der Sozialwirtschaft in diesem Kontext, weil das ist natürlich irgendwie ja mein Thema, auch in Organisationen der Sozialwirtschaft. Wie müssen die sich entwickeln? Welche Optionen gibt es da? Da finde ich, gibt es einige spannende Überlegungen eben auch dazu. Also sagen wir mal, in diesem Kontext Erschöpfung und Burnout sind die sozialen Organisationen natürlich nicht ganz unbeleckt, ja, sagen wir mal, nicht ganz, also Sozialarbeiter und Burnout, das ist natürlich ein großes Thema, wenn man die Arbeit mit nach Hause nimmt, wenn man die Klientengeschichten mit nach Hause nimmt. Und da kriege ich es mit aus unterschiedlichen Organisationen, dass da versucht wird, eben mit diesen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, mit Digitalisierung überhaupt umzugehen, indem vor allem, sagen wir mal, globale, also die gesamte Organisation betreffende Entscheidungen getroffen werden, um damit umzugehen. Beispielsweise, wir verbieten die Nutzung von WhatsApp, damit die Mitarbeiter nicht auch privat dann irgendwie noch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen arbeitsbezogen sind und da irgendwelche Dinge mitkriegen, die sie in der Freizeit eigentlich nicht mitkriegen sollten. Aus meiner Perspektive und auch nach Lektüre dieses Buchs würde ich sagen, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, mit diesen Dingen digitaler Kommunikation, Digitalisierung umzugehen, sondern das hat, tatsächlich in den Dialog mit den Menschen zu kommen. Wie wollen die Menschen zusammenarbeiten? Also WhatsApp zum Beispiel löst auch sehr, sehr viele Probleme. Beispielsweise ein Gruppenmitglied ist einkaufen und dann schreibt man eben schnell noch in die WhatsApp-Gruppe des Teams, okay, hier bring mal noch dies und jenes mit, uns fehlt noch Klopapier zum Beispiel. Entspannt die ganze Situation total, weil ansonsten jemand nachher nochmal losfahren müsste. Der Aufwand wäre riesig, man hätte die Sachen irgendwie vergessen. So, da gibt es natürlich riesige Vorteile dabei. Bis hin natürlich, das ist der ganz andere, die ganz andere Seite, die Frage der Kommunikation mit der Klientel. Aber beispielsweise die Option zu haben, das ist natürlich wiederum ein Kostenfaktor, wo man dann wiederum sagen kann, oh, das kann sich die Sozialwirtschaft aber nicht leisten und so weiter, wäre zum Beispiel zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter kriegt irgendwie ein Diensthandy zusätzlich zu seinem privaten, wo er dann tatsächlich auswählen kann, okay, will ich das eine oder will ich das andere? Also habe da die Entscheidungsmöglichkeit dabei, will ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da mich irgendwie mit befassen? Kann dadurch auch selber dann auswählen, wobei natürlich dann irgendwie auch diese Kompetenz gestärkt werden muss, auch Nein sagen zu können. Also wenn die, was weiß ich, Gruppenleitung oder der Chef oder sonst irgendjemand was schreibt, dann eben auch klare Regelungen dahinter zu haben. Okay, wenn der Chef Lust dazu hat, abends um 10 Uhr noch eine E-Mail zu schicken, dann eben auch die klaren Regelungen im Team zu haben, darauf muss ich nicht antworten, beziehungsweise erst am nächsten Tag, wenn ich dazu ja, Zeit habe, wenn ich wieder im Dienst bin, sozusagen, wenn ich wieder arbeite, dann die entsprechenden Sachen zu machen. Also da plädiere ich ganz klar dafür, sagen wir mal, individuelle Regelungen für die Teams, für die Menschen in den Organisationen zu finden und nicht Top-Down-Entscheidungen zu treffen, die alle Mitarbeiter, also wir hier in der Organisation, nutzen jetzt kein WhatsApp. Punkt. Auf der einen Seite funktioniert es nicht, auf der anderen Seite löst das in meinen Augen mehr Stress aus. Nochmal zum Thema Sozialwirtschaft, das finde ich eigentlich eine interessante Überlegung, wobei das vielleicht auch ein bisschen utopisch ist, das weiß ich nicht so richtig. Wenn man dieses Buch liest, dann zeigt Markus Albers natürlich auch viele Fehler auf, die im Zuge der Digitalisierung gemacht wurden. Ja, es werden viele, viele Tools und Methoden und ja, Technisierung, die da einfach, sagen wir mal, unhinterfragt in den Organisationen eingeführt wird. Hier noch eine Kollaborationsplattform, hier Facebook für das Unternehmen, irgendwelche Tools wie Slack oder Trello oder keine Ahnung so, die irgendwie eingeführt werden. Und jetzt sieht man dabei, dass da nicht alles funktioniert. Also wo man schon relativ gut sagen kann, ja, okay, so eine Plattform unternehmensweit, die muss eben auch leben, die muss irgendwie mit Leben gefüllt werden und so weiter. Also das, was ich sagen will, ist, wenn die Sozialwirtschaft, Organisationen der Sozialwirtschaft jetzt oder in den nächsten Jahren, was sie hoffentlich tun, auf diesen nicht auf den Zug aufspringen, sondern sich mit dem Thema Digitalisierung überhaupt befassen, dann wird es oder ist es möglich zu überlegen, okay, welche Fehler die andere gemacht haben, können wir denn vermeiden, weil man schon auf eine Erfahrung zurückgreifen kann und gerade in diesem Kontext, wie die soziale Arbeit das leider oft so tut, das Rad neu oder eben nicht neu erfinden muss. Ja, es gibt einfach schon viele Informationen, es gibt einfach schon auch viel Literatur dazu, es gibt viele Blogs, die sich mit diesem Thema beschäftigen, viel Erfahrung, es gibt auch einige Menschen, die man da gut ansprechen kann, die sich mit diesem Thema auskennen, die sich damit befassen und da einfach von vornherein zu überlegen, okay, was ist denn für unsere Situation, für unsere Organisation, für unsere Mitarbeiter sinnvoll und tatsächlich für unsere Klientel eben auch nutzbringend, bevor man einfach irgendwelche ja, digitalen Geschäftsprozesse einführt, tatsächlich auch mal darüber nachzudenken, machen unsere Prozesse überhaupt Sinn? Ja, also das Ganze als wirklichen Organisationsentwicklungsprozess zu begreifen und eben nicht Digitalisierung nur als, sagen wir mal, ein Technisierungsprozess, der dabei ist. Das als Abschluss, in meinen Augen geht es bei der Digitalisierung, gerade in der Sozialwirtschaft, eben vor allen Dingen darum, eine neue Haltung, eine neue Kultur in den Organisationen und auch bei den Mitarbeitern aufzubauen oder zu entwickeln, zu gestalten, auch zusammenzugestalten, um Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, sagen wir mal, positiv zu gestalten und wirklich nutzbringend für die Mitarbeitenden, für die Geschäftsführung, auch für die Führungskräfte, für die Klientel für die jeweiligen Organisationen verantwortlich sind. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen, dass dir, dass euch der Podcast gefallen hat. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen dazu, ob diese, sagen wir mal, kurzen Rezensionen zu Büchern, die ich gerade lese, ob die auf Interesse stoßen, ob das spannend ist für euch. Ja, würde mich freuen, da von euch zu hören. In diesem Sinne, habt einen guten Tag, habt einen guten Nachmittag, habt einen guten Abend, keine Ahnung wann und wo ihr den Podcast hört. Bis dahin auf jeden Fall, macht's gut, ciao, ciao.